Also Zucker ist ja eigentlich der absolute Endgegner für deine Zähne.
Definitiv. Das ist ja quasi Allgemeinwissen.
Genau, das wissen wir alle. Das predigt uns die Zahnpasta-Werbung ja auch wirklich schon seit unserer Kindheit.
Oh ja.
Zucker klebt, nistet sich ein und füttert dann diese fiese Karies. Aber was wäre, wenn es da draußen einen Stoff gäbe, der exakt so aussieht wie Zucker, der, sagen wir mal, im Café fast identisch schmeckt, sich genauso auf der Zunge anfühlt, aber die Kariesbakterien in deinem Mund buchstäblich verhungern lässt?
Es ist echt ein paradoxes Konzept. Also es stellt unsere gesamte Intuition über, naja, Süßigkeiten irgendwie komplett auf den Kopf.
Richtig.
Es ist quasi eine Art biologischer Systemfehler, aber eben zugunsten unserer Zahngesundheit.
Und genau deshalb stürzen wir uns heute mal auf diesen Stoff. Willkommen zu unserem neuesten Deep Dive. Wir nehmen heute mal Xylit unter die Lupe.
Genau. Oder auch bekannt als Birkenzucker.
Ja, hast du bestimmt im Supermarkt schon mal gesehen. Wir haben uns für dich wirklich durch einen ganzen Berg an Quellen gewühlt. Also von skandinavischen Langzeitstudien.
Die wirklich sehr detailliert waren, ja.
Total. Bis hin zu chemischen Analysen der Lebensmittelindustrie und sogar ziemlich dramatischen tiermedizinischen Warnhinweisen.
Oh ja, auf die müssen wir später unbedingt noch eingehen.
Machen wir auf jeden Fall. Unsere Mission heute, wir wollen einfach verstehen, wie dieses Xylit auf molekularer Ebene funktioniert, also warum es Kariesbakterien quasi in den Wahnsinn treibt und wie du es schlau in deinen Alltag integrieren kannst.
Und das Ganze ganz sachlich. Also wirklich ohne irgendwelche überzogenen Heilsversprechen.
Richtig.
Aber bevor wir da jetzt methodisch in die Chemie und Biologie abtauchen, müssen wir kurz eine rote Linie ziehen. Das gehört einfach zu unserer Verantwortung hier.
Absolut. Der Disclaimer.
Genau. Also alles, was wir hier heute besprechen, dient dazu, dich als informierter Begleiter in deinem Alltag zu unterstützen. Wir erklären Mechanismen, aber, und das ist wichtig, wir stellen hier keine Diagnosen. Wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahnfleisch blutet oder du irgendwelche akuten Probleme im Mundraum spürst.
Dann ab zum Zahnarzt.
Exakt. Wir ersetzen nicht den Weg in die Praxis. Der professionelle Blick deines Behandlers oder deiner Behandlerin ist einfach durch nichts zu ersetzen.
Wichtiger Punkt, haben wir hiermit geklärt. Also lass uns direkt in die Materie einsteigen. Wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, ne, vor diesem Backregal, da sehe ich Puderzucker, Rohrzucker und eben dieses Xylit.
Ja.
Was genau halte ich da chemisch eigentlich in der Hand?
Um das so ein bisschen zu greifen, müssen wir ganz kurz in die organische Chemie schauen.
Oh je.
Keine Sorge, wir halten es wirklich simpel. Also, Xylit, in der Fachsprache auch Xylitol oder E967 genannt,
Okay.
oder eben, und das ist ein sehr verräterischer Name, auf den wir gleich noch kommen, Pentanpentol.
Pentan was?
Pentanpentol. Das gehört zur Gruppe der Zuckeralkohole.
Warte mal, stopp. Zuckeralkohol. Bedeutet das, ich kann mir mit so 3 Löffel Birkenzucker im Tee einen leichten Schwips antrinken?
Nee, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die man so hört.
Echt?
Ja, aber nein, du bleibst völlig nüchtern. Der Begriff Alkohol ist hier wirklich nur so eine chemische Nomenklatur.
Ach so.
Er beschreibt einfach nur, dass an dieses Kohlenstoffgerüst bestimmte Sauerstoff-Wasserstoffgruppen angehängt sind. Das hat rein gar nichts mit dem Ethanol zu tun, den wir so im Wein oder Bier trinken.
Puh, okay.
Xylit ist einfach ein spezielles Kohlenhydrat. Und das Faszinierende daran ist, es ist keine künstliche Laborerfindung.
Sondern?
Es kommt ganz natürlich vor, also in Himbeeren, Blumenkohl oder auch Pflaumen. Und jetzt kommt's, sogar dein eigener Körper stellt jeden Tag Xylit her.
Wahnsinn. Mein Körper produziert Birkenzucker?
Ganz genau. Also bei einem gesunden Erwachsenen fallen da im normalen Kohlenhydratstoffwechsel, vor allem in der Leber, täglich mehrere Gramm Xylit an.
Einfach so als Zwischenprodukt.
Richtig. Unser System kennt diesen Stoff also extrem gut, der ist da gar nicht fremd.
Das ist ja verrückt. Aber warum heißt es dann eigentlich überall Birkenzucker? Also ich stelle mir da unweigerlich so finnische Holzfäller vor, die im Wald stehen und Rinde von den Bäumen kratzen.
Ja, um daraus Süßstoff zu kochen.
Genau.
Naja, diese romantische Vorstellung hat tatsächlich einen wahren Kern. Das liegt in der Geschichte. Ursprünglich wurde dieser Stoff nämlich aus der sogenannten Xylose, also Holzzucker, gewonnen.
Ah, und diese Xylose ist im Birkenholz.
Exakt, in ziemlich großen Mengen sogar. Und die Finnen waren damals absolute Pioniere auf diesem Gebiet. Aber dieser Extraktionsprozess, das war eine absolute Materialschlacht.
Wie meinst du das?
Man brauchte riesige Mengen an Holz, dazu noch extrem hohe Temperaturen, einen enormen Druck und richtig aggressive Säuren, um dieses Xylit da überhaupt aus der Holzstruktur zu lösen.
Uff!
Ja, das war wirtschaftlich und ökologisch gesehen echt ein Albtraum.
Das heißt, wenn ich mir heute so ein Kilo davon in den Schrank stelle, ist da wahrscheinlich gar kein finnischer Baum leer drin, oder?
In den allerseltensten Fällen. Also als die Nachfrage dann weltweit so explodiert ist, brauchte die Industrie logischerweise eine Alternative.
Klar.
Heute wird Xylit deshalb fast immer aus Mais gewonnen.
Aus Mais?
Ja, genauer gesagt aus der Glukose in so Maiskolbenresten. Man nutzt dafür dann spezielle Enzyme wie zum Beispiel die Amylase.
Okay, Amylase musst du mir kurz übersetzen.
Stell dir diese Enzyme einfach wie winzige, hochspezialisierte biologische Scheren vor.
Aha.
Diese Amylase-Scheren zerschneiden quasi die komplexe Struktur der Maiskohlenhydrate. Und durch weitere biochemische Prozesse wird diese Maisglucose dann in Xylit umgebaut.
Verstehe.
Das ist am Ende viel effizienter, als da tonnenweise Holz auszukochen.
Also streue ich mir eigentlich Maiszucker auf die Erdbeeren, aber auf der Packung steht Birkenzucker, weil es einfach mehr nach Natur und Skandinavien klingt.
Ziemlich cleveres Marketing, oder?
Absolut. Aber gut, du hast vorher diesen Namen Pentan-Pentol erwähnt. Warum hast du gesagt, dass der Name so verräterisch ist?
Weil das Penta darin, also das griechische Wort für die Zahl 5, der absolute Schlüssel zu allem ist, worüber wir heute reden.
Okay, die 5.
Normaler Haushaltszucker, also diese Saccharose, die basiert chemisch auf Ringen, die aus 6 Kohlenstoffatomen bestehen.
Mhm.
Xylit hingegen hat nur 5 Kohlenstoffatome. Es ist also ein sogenannter Fünffachzucker.
Und das macht so einen großen Unterschied.
Oh ja. Dieser kleine, scheinbar echt unwichtige Unterschied von einem einzigen Atom ist der Grund, warum Xylit in unserem Körper völlig anders reagiert als normaler Zucker.
Wie äußert sich das denn ganz konkret? Also wenn ich jetzt diesen Fünffachzucker schlucke, was passiert in mir?
Das fängt schon ganz simpel bei den Kalorien an. Normaler Zucker liefert dir so etwa 400 Kilokalorien pro 100 Gramm.
Okay.
Xylit bringt dann nur 240 auf die Waage.
Das ist ja schon mal ein netter Bonus.
Absolut. Aber der viel wichtigere Effekt zeigt sich im Blut.
Was genau?
Wenn du ganz normalen Zucker isst, schießt dein Blutzuckerspiegel ja sofort nach oben. Deine Bauchspeicherdrüse muss dann massiv Insulin ausschütten, um diesen Zucker in die Zellen zu pumpen.
Das berühmte Zuckerhoch.
Genau. Bei Xylit passiert das aber kaum. Unser Stoffwechsel verarbeitet dieses Molekül nämlich nahezu unabhängig von Insulin. Der Blutzuckerspiegel bleibt da echt herrlich stabil.
Ah, das erklärt natürlich, warum Xylit in der Diabetikerernährung so oft ein Riesenthema ist.
Richtig.
Aber das wirft bei mir direkt eine ganz andere Frage auf.
Schieß los.
Wenn meine Leber und mein ganzer Körper diesen 5-Kohlenstoffzucker so entspannt und problemlos verarbeiten können, warum flippen dann die Kariesbakterien in meinem Mund komplett aus, wenn sie Xylit begegnen?
Sehr gute Frage. Das ist genau unser Übergang zur Zahngesundheit. Und dafür müssen wir mal kurz gedanklich in die 70er Jahre reisen.
Okay, ich bin bereit.
Zurück nach Finnland an die Universität Turku. Da gab es nämlich die weltberühmten Turku-Zuckerstudien.
Habe ich schon mal gehört, ja?
Die Forscher wollten damals wissen, was passiert eigentlich, wenn wir Versuchspersonen ihren kompletten Haushaltszucker streichen und wirklich alles zu 100% durch Xylit ersetzen.
Und haben die Probanden dann reihenweise Karies bekommen?
Das absolute Gegenteil war der Fall. Die Karies ging drastisch zurück.
Krass.
Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns ganz kurz den normalen Feind im Mund ansehen. Den Streptococcus mutans.
Das ist dieses Hauptkariesbakterium, oder?
Exakt. Normalerweise läuft das so ab. Du isst Zucker, das Bakterium frisst diesen 6-Fachzucker, verdaut ihn und scheidet dann als Abfallprodukt Säure aus.
Und diese Säure macht den Zahn kaputt.
Genau, die ätzt regelrecht mikroskopisch kleine Löcher in deinen Zahnschmelz. Der Zahn wird demineralisiert, er wird weich.
Das ist der klassische Weg zum fiesen Bohrer beim Zahnarzt.
Aber was passiert jetzt, wenn Xylit ins Spiel kommt? Dann passiert was echt Erstaunliches. Das Bakterium sieht das Xylit und denkt sich, super, Zucker, gratis Energie.
Es fällt drauf rein.
Komplett. Es nimmt das Molekül auf, aber im Inneren des Bakteriums versucht dessen Stoffwechsel dann, diesen Zucker aufzuspalten. Und zack, hier kommt die Zahl 5 wieder ins Spiel.
Ah, den Bakterien fehlt das Werkzeug.
Richtig. Denen fehlen schlichtweg die Enzyme, um einen Zucker mit nur 5 Kohlenstoffatomen zu knacken. Das Molekül blockiert dann den gesamten Stoffwechselweg des Bakteriums.
Ich habe dazu ja oft diesen Vergleich mit dem trojanischen Pferd in unseren Quellen gelesen, aber ehrlich gesagt hinkt der doch total, oder?
Inwiefern?
Naja, ein trojanisches Pferd versteckt ja Angreifer in seinem Bauch, die dann ausbrechen und alles zerstören. Aber Zylitscha zerstört das Bakterium doch gar nicht aktiv von innen heraus.
Hast du recht. Das Bild ist biologisch echt nicht ganz sauber.
Ich finde, es ist doch eigentlich eher so, als würde ich einem hungrigen Kleinkind einen extrem realistisch aussehenden Plastikapfel in die Hand drücken.
Oh, schöner Vergleich.
Das Kind beißt da hinein, kaut darauf herum, verbraucht unfassbar viel Energie bei diesem Kauen, erwartet aber Kalorien. Und weil aus dem Plastikapfel absolut null Energie kommt, wird das Kind irgendwann völlig erschöpft.
Es weint vielleicht kurz und schläft dann entkräftet ein.
Exakt.
Das ist wirklich eine brillante Analogie. Genauso läuft das ab. Das Bakterium verbraucht Energie, um dieses Zylit überhaupt aufzunehmen, bekommt aber am Ende null Energie zurück.
Es verhungert förmlich an der prall gefüllten Tafel.
Besser kann man es nicht sagen. Und weil das Bakterium dann keine Energie mehr hat, kann es sich auch nicht mehr vermehren. Und was am wichtigsten ist, es produziert keine zahnschädigende Säure mehr.
Wahnsinn. Also haben wir am Ende weniger Bakterien und weniger Säure.
Genau. Das ist der erste große Mechanismus.
Okay, das habe ich verstanden. Aber in unseren Quellen stand noch was Zweites, irgendwas über den Speichel. Wenn ich nämlich so Xylit-Kaugummis kaue, habe ich immer dieses frische, ganz kühle Gefühl im Mund. Fast wie bei Minze, auch wenn da oft gar keine Minze drin ist.
Ja, das kennt man.
Hat das auch einen echten medizinischen Nutzen?
Einen enormen. Xylit hat in der Chemie eine sogenannte negative Lösungsenthalpie.
Okay, das klingt kompliziert.
Ist es gar nicht. Das heißt einfach, wenn es sich in Flüssigkeit, also hier in deinem Speichel, auflöst, entzieht es der Umgebung Wärme.
Ah.
Das erzeugt dann diesen Kühleffekt auf deiner Zunge. Und dieser physikalische Reiz regt deine Speicheldrüsen an, wirklich auf Hochtouren zu arbeiten. Du produzierst plötzlich viel mehr Spucke.
Okay, viel Spucke ist gut, das spült Speisereste weg, das leuchtet ein.
Richtig.
Aber unsere Quellen betonen dann immer wieder dieses Calciumphosphat im Speichel. Das klingt für mich irgendwie nach Kreide oder Steinbruch. Warum brauche ich das flüssig in meinem Mund, wenn mein Zahn doch eigentlich schon fix und fertig gebaut und steinhart ist?
Naja, weil dein Zahn eben kein toter Stein ist. Du musst dir das eher vorstellen wie so ein ständiges Tauziehen.
Ein Tauziehen?
Ja. Auf der einen Seite entziehen Säuren aus Lebensmitteln oder eben Bakterien dem Zahn jeden Tag Mineralien. Das nennt man Demineralisation.
Okay, die böse Seite vom Seil.
Genau. Auf der anderen Seite füllt dein Speichel diese mikroskopischen Schlaglöcher im Schmelz permanent wieder auf. Und genau dafür nutzt er das Calciumphosphat.
Ah, das ist das Baumaterial.
Exakt. Wenn du durch Xylit nun massiv deinen Speichelfluss anwägst, badest du deine Zähne quasi stundenlang in einer körpereigenen Reparaturlösung.
Das klingt genial.
Ist es auch. Der Schmelz wird dadurch remineralisiert, er härtet aus und der pH-Wert im Mund steigt an, wodurch die gefährlichen Säuren neutralisiert werden.
Okay, dieses Tauziehen der Mineralien ist echt ein tolles Bild. Aber weißt du, ich bin in den Studien noch über ein Detail gestolpert, das mich wirklich komplett stutzen ließ.
Welches meinst du?
Da ging's um Schwangere und Babys. Es hieß, wenn eine werdende Mutter regelmäßig Xylit konsumiert, sinkt das Kariesrisiko für ihr ungeborenes Kind.
Mhm, ja.
Wie zur Hölle kann ein Kaugummi der Mutter die Zähne eines Babys schützen, das noch nicht mal auf der Welt ist?
Das läuft über einen faszinierenden Prozess, den wir in der Fachsprache Mikrobiomübertragung nennen.
Das heißt, ich impfe meinem Kind quasi meine eigene Mundflora auf?
Ganz genau. Wenn ein Baby geboren wird, ist sein kleiner Mundraum noch völlig steril. Da gibt es überhaupt keine Kariesbakterien.
Echt nicht?
Nee. Die bekommt das Kind erst später. Und rate mal von wem. Meistens von der Mutter oder dem Vater. Beim Küssen, beim Pusten auf den heißen Brei oder wenn man den Schnuller kurz ableckt.
Oh Gott, ja, das macht man ja ständig.
Eben. Wenn die Mutter nun aber in der Schwangerschaft durch Zylit ihre eigenen Kariesbakterien im Mund extrem stark dezimiert hat, dann hat sie schlichtweg kaum noch welche, die sie auf das Baby übertragen könnte.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das Kind startet also direkt mit einer viel, viel gesünderen Mundflora ins Leben und die Zähne, die dann später durchbrechen, sind von Beginn an viel sicherer.
Das ist ja Prävention, bevor der allererste Zahn überhaupt sichtbar ist. Unglaublich.
Definitiv.
Okay, wir haben jetzt also den Plastikapfel für Bakterien, die Speichelreparaturwerkstatt und diesen verrückten Schutz für Babys. Das klingt alles schon fast zu perfekt.
Da kommt jetzt das Aber, oder?
Genau. Ich kenne dich, wenn etwas so extrem positiv klingt, gibt es immer irgendwo einen Haken.
Da hast du nicht Unrecht.
Lass uns mal über Nebenwirkungen, Mythen und die ganzen roten Warnschilder reden. Erstmal so der Klassiker, den man eigentlich bei jedem Süßstoff hört. Ist das Zeug krebserregend?
Das ist echt ein wahnsinnig hartnäckiges Gerücht, das so im Internet kursiert. Aber hier können wir uns zum Glück auf die ganz klaren Einschätzungen des Bundesinstituts für Risikobewertung, dem BfR, verlassen.
Und was sagen die?
Es gibt in der gesamten wissenschaftlichen Literatur keinerlei belastbare Hinweise oder Beweise dafür, dass Xylit in irgendeiner Form krebserregend ist. Dieser Mythos entbehrt echt jeder Grundlage. Es ist sicher.
Gut, puh, das können wir also beruhigt abhaken. Aber was ist mit Bauchschmerzen? Ich habe da nämlich von Leuten gehört, die nach so einem halben Blech Kuchen mit Birkenzucker ihren Nachmittag, naja, unfreiwillig auf der Toilette verbringen mussten.
Oh ja, das hingegen ist absolut kein Mythos, sondern pure, ungeschönte Biologie.
Ach, echt?
Ja, das Problem entsteht da aber nicht im Mund, sondern tief unten im Darm. Unser Dünndarm ist schlichtweg nicht darauf ausgelegt, große Mengen an diesen Zuckeralkoholen auf einmal aufzunehmen.
Woran liegt das?
Die Transportmechanismen in der Darmwand sind dafür einfach viel zu langsam. Das bedeutet, wenn du zu viel Xylit auf einmal isst, rutscht ein großer Teil davon einfach unverdaut vom Dünndarm weiter runter in den Dickdarm.
Und da unten sorgt es dann für Ärger. Warum genau?
Wegen eines physikalischen Prinzips namens Osmose. Der Körper ist ja immer bestrebt, so Konzentrationsunterschiede auszugleichen. Wenn nun plötzlich extrem viel konzentriertes, unverdautes Xylit da im Dickdarm liegt,
zieht das Wasser an.
Exakt. Dieses Xylit zieht massiv Wasser aus dem umliegenden Körpergewebe direkt in den Darm hinein.
Ah, verstehe. Der Körper versucht, diese hohe Konzentration da drinnen buchstäblich zu verdünnen.
Ganz genau. Und wenn dann plötzlich extrem viel Wasser in deinen Dickdarm strömt, führt das unweigerlich zu Blähungen, Bauchkrämpfen und im schlimmsten Fall eben zu sehr starkem Durchfall.
Okay, es klingt unschön. Das heißt, die Dosis macht hier das Gift. Gibt es da so feste Richtwerte, an die man sich halten kann?
Ja, die gibt es. Für Erwachsene liegt die empfohlene Obergrenze bei etwa 155 Gramm. Aber, wichtig, über den ganzen Tag verteilt.
Und bei Kindern?
Da ist das Verdauungssystem noch viel sensibler. Da liegt die Grenze bei maximal 40 Gramm. Und ganz wichtig, für Kleinkinder unter 3 Jahren wird Xylit aus exakt diesem Grund gar nicht empfohlen.
Gut zu wissen.
Generell gilt eigentlich immer, man sollte den Magen-Darm-Trakt langsam daran gewöhnen. Also nicht von 0 auf 100 starten, sondern echt mit ganz kleinen Mengen anfangen.
Okay, das ist zwar unangenehm, aber meistens ja nicht lebensgefährlich für uns Menschen. Jetzt müssen wir aber zu dem Punkt kommen, der mir beim Lesen der Quellen wirklich, also echt, eine Gänsehaut verpasst hat.
Ich ahne es schon. Die Hunde.
Ja. Wir müssen über Hunde sprechen. Wenn du, lieber Zuhörer, einen Hund zu Hause hast, hör jetzt bitte ganz genau zu. Xylit ist für Hunde hochgradig toxisch. Es ist absolut tödlich.
Ja. Das ist leider völlig korrekt und man kann das eigentlich gar nicht deutlich genug betonen.
Ich habe gelesen, dass schon minimale Mengen ausreichen. Also ein heruntergefallener Xylit-Kaugummi oder echt nur ein Krümel von diesem Kuchen. Aber warum ist das so? Wenn mein menschlicher Körper diesen Stoff ohne viel Insulin so locker verarbeitet, warum stört ein Hund daran?
Das ist ein richtig tragisches Beispiel für eine evolutionäre Fehllokation. Eine fatale Fehlkommunikation zwischen den Arten.
Wie meinst du das?
Wir haben ja vorhin erklärt, dass die menschliche Bauchspeicheldrüse dieses 5-Kohlenstoffmolekül als unbedenklich einstuft und kaum Insulin ausschüttet.
Richtig.
Bei Hunden passiert exakt das Gegenteil. Die Bauchspeicheldrüse des Hundes kann dieses Molekül chemisch nicht richtig interpretieren. Wenn Xylit ins Blut des Hundes gelangt, löst das eine Art totale Panikreaktion im Organismus.
Panik?
Ja. Die Rezeptoren schlagen fälschlicherweise voll Alarm und melden dem Gehirn, Achtung, eine gigantische Welle reiner Glukose ist im Anmarsch.
Obwohl da ja gar keine echte Glukose da ist.
Richtig. Der Hundekörper reagiert dann auf diese Fehlmeldung mit einer massiven, geradezu explosionsartigen Ausschüttung von Insulin.
Oh Gott!
Und dieses viele Insulin räumt nun panisch den gesamten echten Zucker aus dem Blutkreislauf des Hundes in die Zellen. Das Resultat ist ein rapider, katastrophaler Abfall des Blutzuckerspiegels.
Der Hund fällt quasi in eine Hypoglykämie.
Genau, eine extrem schwere Unterzuckerung, Krampfanfälle, Koma und, wenn es unbehandelt bleibt, ein sehr schnelles Leberversagen sind die Folge.
Das ist wirklich brutal, eine rein chemische Fehlinterpretation, die einfach tödlich endet. Also, wenn ihr Birkenzucker nutzt und einen Hund habt, behandelt das Zeug bitte wie eine gefährliche, verschreibungspflichtige Medizin.
Absolut.
Es muss in festverschließbare Dosen, weit nach oben in den Schrank, wo definitiv niemals eine Schnauze hinkommt.
Sehr wichtiger Hinweis.
So, nachdem wir diese extrem wichtige rote Linie jetzt gezogen haben, lass uns wieder positiv nach vorne schauen.
Gerne.
Wie bringe ich dieses ganze Wissen jetzt sicher in meinen Alltag? Du hast ja vorhin gesagt, man kann damit backen. Kann ich da einfach den normalen Zucker aus dem Rezept 1:1 durch Xylit ersetzen?
Im Grunde ja. Es hat nämlich fast dieselbe Textur und Süßkraft wie Zucker. Aber wegen dieser Verdauungsthematik, über die wir ja gerade ausführlich gesprochen haben, würde ich empfehlen, die Zuckermenge im Rezept generell um etwa ein Viertel zu reduzieren, wenn du Xylit verwendest.
Das fällt geschmacklich kaum auf, oder?
Genau. Das schont den Darm und reicht geschmacklich immer noch völlig aus.
Da muss ich aber ganz kurz einhaken. Ich habe in unseren Notizen gelesen, dass man bei Hefeteig extrem aufpassen muss. Ich wusste erst echt nicht, warum. Ich dachte mir, Hefe ist ja kein Hund. Aber dann dämmerte es mir plötzlich.
Ah, sehr gut. Das ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingsdetails in der Lebensmittelchemie. Was passiert da deiner Meinung nach?
Naja, Hefe ist ja eigentlich ein einzelliger Pilz, richtig?
Richtig.
Und dieser Pilz braucht Nahrung? Genauer gesagt diesen echten Haushaltszucker, also diese 5-Kohlenstoff-Variante, um Gase zu produzieren? Nur so geht der Teig ja dann schön fluffig auf.
Ganz genau.
Wenn ich der Hefe jetzt aber reines Xylit gebe, also die 5-Kohlenstoff-Variante, dann passiert exakt das Gleiche wie bei den Kariesbakterien im Mund.
Bingo.
Die Hefe starrt quasi auf das Xylit wie, naja, wie ein Elektroauto auf eine Zapfsäule mit Diesel. Sie kann die Energie einfach null nutzen. Es passiert gar nichts und der Sonntagszopf bleibt einfach ein harter, flacher Klumpen.
Ein wirklich hervorragendes Bild. Ganz genau so ist es. Die Gärung bleibt ja komplett aus. Du musst bei Hefeteig also immer eine kleine Menge echten Zucker als so eine Art Starterfutter für die Hefe hinzugeben. Sonst wird das nichts.
Diese berühmte Mundspülung, von der man so oft in den Studien liest.
Das ist ein sehr effektives, kleines Ritual. Pass auf. Nach einer Mahlzeit nimmst du etwa einen halben Teelöffel reines Xylitpulver in den Mund.
Okay.
Du schluckst es aber nicht direkt runter, sondern wartest ein paar Sekunden. Du spürst dann ziemlich schnell diesen Kühleffekt, von dem wir sprachen, und der Speichel beginnt extrem zu fließen.
Mhm.
Wenn es dann schön flüssig ist, spülst du diese Lösung für etwa 2 Minuten ganz intensiv durch den gesamten Mundraum. Zieh es wirklich aktiv durch die Zahnzwischenräume.
Okay. Und danach? Ausspucken und kurz mit Wasser nachspülen, nehme ich an. Weil ich mag dieses leicht süße Gefühl nach dem Spülen irgendwie nicht so.
Nein, halt. Stopp.
Oh.
Genau das ist nämlich der größte Fehler, den die meisten Leute machen. Auf gar keinen Fall mit Wasser nachspülen.
Warum nicht?
Wenn du danach direkt Wasser in den Mund nimmst, wäschst du diese wunderbare, mit Calciumphosphat und Xylit angereicherte Reparaturlösung, die du gerade 2 Minuten lang mühsam aufgebaut hast, sofort wieder in den Ausguss.
Ah. Das Zauziehen. Ich nehme meiner eigenen Seite das rettende Seil weg.
Exakt das tust du. Du musst das Xylit einfach ausspucken und dann, und das ist wichtig, mindestens 30 Minuten warten.
Halbe Stunde gar nichts machen.
Nichts essen, nichts trinken und vor allem nicht mit Wasser spülen. Das gibt deinem Zahnschmelz nämlich die Zeit, diese Mineralien tief aufzunehmen und es hält die Kariesbakterien nachhaltig in diesem Hungerstreik.
Verstehe. Also halber Teelöffel, 2 Minuten spülen, ausspucken, eine halbe Stunde in Ruhe lassen. Okay, das ist definitiv machbar. Aber sag mal, gibt es da noch einen Weg für die ganz Faulen unter uns, die vielleicht mittags im Büro jetzt nicht unbedingt mit weißem Pulver hantieren wollen?
Klar. Der etablierteste und einfachste Weg für den Alltag ist schlichtweg der Wechsel deiner Zahnpasta.
Einfach eine andere Tube kaufen?
Genau. Achte beim nächsten Einkauf einfach darauf, dass du eine Zahnpasta wählst, die nicht nur Fluorid enthält, das bleibt nämlich weiterhin wahnsinnig wichtig,
klar,
sondern die zusätzlich mit Xylit angereichert ist. Damit nutzt du dann zweimal täglich ganz automatisch diesen Antibakterieneffekt. Und das ohne deine morgendliche Routine auch nur eine einzige Sekunde ändern zu müssen.
Praktisch.
Das ist wirklich gelebte, alltagstaugliche Prävention.
Na, das ist doch ein perfektes Schlusswort für unsere Analyse heute. Zeit, das Ganze nochmal zusammenzubinden.
Sehr gern.
Also, Xylit oder Birkenzucker ist kein magisches Wundermittel, das Karies einfach so wegzaubert, wenn wir uns nicht mehr die Zähne putzen. Es ersetzt niemals deine Zahnbürste.
Auf keinen Fall.
Aber es ist ein biologisch geradezu genialer Trick der Natur. Ein 5-Kohlenstoff-Molekül, das sich heimlich als Zucker tarnt, Kariesbakterien dann ganz gezielt aushungert und unsere körpereigene Speicherreparaturwerkstatt auf Hochtouren bringt.
Genau.
Wenn wir unseren Darm da langsam dran gewöhnen, es um jeden Preis von unseren Hunden fernhalten und diese 30-Minuten-Regel nach dem Spülen beachten, haben wir hier einen wirklich starken Verbündeten für unsere tägliche Zahngesundheit gefunden.
Das fasst es wirklich wunderbar zusammen. Und weißt du, was mir bei der gesamten Recherche für diese Folge am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Erzähl.
Wenn wir uns all das anhören, also die Amylase-Schere, die Enzymblockaden, das Calciumphosphat und dann daran denken, dass unsere Vorfahren in Skandinavien schon vor Hunderten von Jahren völlig instinktiv auf Birkenrinde gekaut haben, um ihr Zahnfleisch zu pflegen.
Weil sie tief im Inneren einfach wussten, dass es hilft, auch komplett ohne Mikroskop und Chemielabor.
Genau. Und das wirft für mich echt eine extrem spannende Frage auf.
Welche?
Welche anderen simplen alten Naturroutinen haben wir in unserem modernen, stressigen Alltag vielleicht einfach völlig vergessen.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Welche genialen molekularen Tricks hat die Natur eigentlich noch so auf Lager, die nur darauf warten, von uns wieder entdeckt und verstanden zu werden?
Das ist wirklich ein starker Gedanke. Was liegt da draußen wohl noch verborgen?
Mit genau dieser Frage entlassen wir dich, lieber Zuhörer, aus diesem Deep Dive. Denk also beim nächsten Kaffee mal an den Plastikapfel für deine Bakterien, pass extrem gut auf deinen Hund auf und wir wünschen dir noch einen großartigen, zahngesunden Tag.
Bis zum nächsten Mal.